Noch kaufen die Deutschen am liebsten BMW, Mercedes und VW. Noch. Aber China hat andere Pläne. Innerhalb von wenigen Jahren ist China zum größten Autoexporteur der Welt aufgestiegen. Und jetzt drängt China auf den europäischen Automarkt mit Elektrofahrzeugen und mit Strategien gegen die EU-Einfuhrzölle. BR-Journalist Benedikt Nappen hat untersucht, wie chinesische Hersteller über Ungarn ihre Autos nach Europa bringen wollen. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Report München, Kontraste und der SWR-Recherche-Unit. China verfolgt mit den E-Autos einen größeren Plan. Und der könnte die Machtverhältnisse der Weltwirtschaft verändern. Hallo Benedikt.
Hi Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 10. Juni. Und zu Beginn der Folge reisen wir jetzt mit Benedikt in den Süden der Volksrepublik China.
Also ich muss sagen, ich war auch das erste Mal in China für diese Recherche. Und wir waren in Shenzhen, das ist so die Tech-Metropole von China. Und das ist gleichzeitig auch die Stadt mit den zweitmeisten Wolkenkratzern der Welt. Also es ist eine Metropole, hat New York abgehängt, was das angeht. Da leben circa 18 Millionen Menschen. Als wir dorthin kamen, dachte ich, wow, das muss so eine vibrierende Megacity sein, alles voll Menschen. Und als wir am ersten Morgen aus unserem Hotel rauskamen und vor die Tür getreten sind, war es einfach still. Man hat wirklich die Vögel gehört und es war viel Verkehr da. Es sind Autos gefahren, es sind Roller gefahren. Aber das sind eben alles Elektrofahrzeuge. Also ab und zu sieht man mal einen Verbrenner und das erkennt man direkt, weil Verbrenner haben blaue Nummernschilder und die anderen, die Elektroautos und Hybridautos und Wasserstoffautos, haben grüne Nummernschilder. Und alles, was nicht grün ist, ist eine absolute Ausnahme. Und auch wenn man sich die Autos angeschaut hat, die sehen einfach anders aus. Das liegt daran, dass es ganz, ganz viele chinesische E-Auto-Firmen inzwischen gibt, die dort auf dem Markt sind. Man konnte sich durch so eine Ruhe durch diese Megametropole bewegen. Und da haben wir uns dann auch auf die Suche nach Antworten begeben. Warum hat China schon so viele Elektroautos und werden die bald auch bei uns auf der Straße sein? Wir waren bei BYD. BYD steht für Build Your Dreams und das ist ein riesiger chinesischer E-Autobauer. BYD hat im vierten Quartal 2023 erstmals dann auch Tesla übertroffen und sogar mehr Elektroautos ausgeliefert als die Amerikaner.
Längst haben chinesische Hersteller den einstigen US-Elektroauto-Pionier eingeholt, ziehen sogar beim Umsatz an der bekannten Marke vorbei. BYD verkaufte rund 4,2 Millionen Autos, davon 1,7 Millionen reine Elektroautos. Vor allem in China ist die Nachfrage groß.
Und BYD ist dabei, auf der ganzen Welt zu expandieren. Und das Hauptquartier von dieser Firma, das ist eben in Shenzhen. Und dort sind wir hingefahren und haben dann auch eine Führung übers Gelände bekommen, haben die ganzen Modelle vorgestellt bekommen. Und das ist schon total beeindruckend, weil es wirklich eine riesige Modellpalette von dem Kleinwagen bis zu großen Pickup-Trucks gibt, die man hier so auch noch nie gesehen hat. Und dann haben sie aber auch so eine große Halle, wo sie ja die Innovationen wirklich zeigen. Viele Dinge, die es so hier überhaupt nicht gibt. Zum Beispiel auch die Ladesäule, die in 3 bis 5 Minuten ein E-Auto wieder sehr weit vollladen können soll. So, dass dann der Unterschied zum Tanken irgendwann relativ vernachlässigbar ist. Und übers Gelände geführt hat uns eine junge Mitarbeiterin von BYD, die natürlich, wie sie uns erzählt hat, selber auch im BYD-Auto fährt. Sie meinte, sie hat einen Kleinwagen, der zwischen 300 und 400 Kilometer Reichweite hat und für den man in China deutlich unter 10.000 Euro bezahlt.
Also ein neues E-Auto kostet, ich habe es für die Folge extra nochmal nachgeguckt, in Deutschland im Schnitt rund 53.000 Euro. Also das sind ja Welten an Unterschied.
Absolut. Sicherlich einer der Gründe, warum in China inzwischen so viele E-Autos rumfahren.
Ja, und warum ist das so? Also warum können chinesische Autobauer ihre E-Autos denn so viel günstiger verkaufen? Und warum haben sie die westliche Konkurrenz offenbar auch in Sachen Technologie denn überholt?
Also das ist nicht Zufall, sondern das ist staatlich gelenkt. China plant sehr langfristig. Man sieht das immer wieder an den verschiedenen Strategien, die veröffentlicht werden. Zum Beispiel wurde 2015 eine Strategie, die heißt Made in China 2025, verabschiedet. Da geht es um Industriepolitik, um Wirtschaftspolitik. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sektoren und Sektorenziele, die China erreichen will, wo China führend sein will, wo China bestimmte Dinge erreichen will. eines der Ziele war zum Beispiel auch bis 2025 mindestens 3 Millionen Elektro- und Hybridautos im Jahr zu verkaufen. Und im vergangenen Jahr haben sie mehr als 12 Millionen solcher Fahrzeuge ausgeliefert. Also sie haben das eigene Ziel um ein Vielfaches überschritten. Wie strategisch und wie langfristig China vorgeht, sieht man zum Beispiel auch an einem anderen Aspekt, der immer wieder postuliert wird. Und zwar steht zum Beispiel auch in dem Strategiepapier Made in China 2025, dass aus Made in China Created in China werden soll. Und es bedeutet, dass China nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt sein will, also der Zulieferer der europäischen Unternehmen, der Hersteller von günstigen Komponenten, sondern China will Created in China, also will eigene Produkte, eigene Marken auf den Markt bringen. Sprich, dass wir hier eben nicht mehr den BMW oder den Mercedes mit einer chinesischen Komponente kaufen, die niemand kennt, sondern dass wir dann hier direkt das BYD-Auto kaufen. Weil in dem Produkt, in der Marke einfach auch die größte Wertschöpfung steht und damit sich China auf jeden Fall verspricht, wirtschaftlich mehr zu profitieren. Das ist alles zentral gesteuert und das sind zentrale Vorgaben, die man sich als Staat gibt. Und dann gibt es verschiedene Methoden und Mittel, wie das umgesetzt wird. Und in China gibt es Dutzende eigene E-Auto-Hersteller inzwischen. Der Wettbewerb in China ist extrem hart, was das angeht, zwischen den einzelnen Unternehmen. Aber die Unternehmen, die werden staatlich gefördert. Also da gibt es verschiedene Formen von Subventionen, von Anreizen, von verschiedenen Dingen, wie der Staat den Unternehmen unter die Arme greift, um einfach schnell groß zu werden. Also das reicht von günstigen Grundstücken zu Kaufanreizen bis hin zu günstigen Krediten auch für die Unternehmen. Und so ist es dann möglich, dass China diese enorme Anzahl aktuell an E-Auto-Herstellern aufbauen konnte, dass der Wettbewerb gerade brutal hart ist dort und dass China gleichzeitig aber auch so viele E-Autos produziert, dass sie die gar nicht mehr im eigenen Land verkaufen können. Und das ist genau der Punkt, wo es jetzt wirklich spannend wird, weil viele chinesische Hersteller jetzt auf den Weltmarkt drängen. Und da kommt dann das Thema Subventionen und Zölle ins Spiel.
Elektroautos aus China sind konkurrenzlos günstig, auch deshalb, weil die Regierung sie subventioniert. Die EU-Kommission hat nun vorläufige Strafzölle auf die Einfuhr von E-Autos aus China beschlossen, je nach Hersteller zwischen 17% und 38%.
Aber auch hier in Deutschland oder allgemein in der EU unterstützen ja Regierungen, heimische Unternehmen und sogar ganze Branchen mit Subventionen. Also was ist denn das Problem mit den chinesischen Subventionen?
Also wenn man sieht, dass Hersteller in dem Fall in China vom Staat unterstützt werden, günstige Grundstücke bekommen, günstige Produktionsmöglichkeiten, Kredite und so weiter. Zum Beispiel bei Krediten geht es darum, wenn ein Unternehmen Kredite bekommt, deren Zinsen nicht am Marktniveau orientiert sind, sondern die deutlich günstiger sind. Dann ist es ein unfairer Vorteil, weil den die anderen Unternehmen, die mit diesem Unternehmen in den Wettbewerb treten, nicht bekommen. Wenn du dir andere Wirtschaftsbereiche anschaust, da hat man ja auch diese Problematiken gesehen, zum Beispiel bei Solarzellen. Da war das auch so, da hat China auch eine massive Überproduktion irgendwann stark subventioniert hinbekommen und hat die weltweit verkauft und ganz schnell, dadurch, dass sie so günstig waren, sind die europäischen Hersteller pleite gegangen. Ich meine, Deutschland war lange führend dabei, jetzt gibt es quasi keine Hersteller mehr in Deutschland. Und damit ist die Industrie hier tot und jetzt kann China auf dem Markt quasi machen, was es will, weil alle Solarzellen von da kommen. Und diese Gefahr sieht man auch in anderen Branchen, wie jetzt in der E-Auto-Branche oder aktuell auch in der Windkraftbranche, wo auch gerade chinesische Unternehmen stark auf den Markt drängen. Und deswegen gibt es die Zölle auf die chinesischen E-Autos.
Bringt das denn was?
Das bringt dann was, wenn das fertige Auto aus China geliefert wird. Das bringt nichts, wenn man eine Lücke findet. Das ist genau die Lücke, auf die wir in Ungarn gestoßen sind. Dass China versucht, nicht das fertige Auto zu liefern, sondern die Einzelteile und das Auto dann in der EU zusammenzusetzen. Dann ist es ein Auto aus chinesischen Teilen und die Zölle auf die einzelnen Autoteile sind deutlich geringer. Und dann werden die Teile in der EU wieder zusammengesetzt und dann ist es ein chinesisches Auto made in Europe und dann fallen nicht mehr die hohen Zölle auf E-Autos auf das Auto an und dann kann es hier verkauft werden.
Warum ist denn das so, dass das auf die Autoteile viel niedriger ist? Also es klingt jetzt so, als würde sich die EU da ganz schön veräppeln lassen, wenn das auf diese Weise zu umgehen ist.
Auch da gibt es wieder verschiedene Gründe. Ein sehr offensichtlicher Grund ist, dass die Autoteile in der EU nicht nur von chinesischen Herstellern zusammengesetzt werden, sondern auch die europäischen Autobauer viele Komponenten aus China beziehen. Also zum Beispiel viele der Batterien für E-Autos oder der Batteriezellen kommen aus China. Und wenn man da jetzt auch hohe Zölle drauflegen würde, dann würde das auch die deutschen und die europäischen Autobauer treffen.
Und das wiederum wollen sich jetzt auch chinesische Autobauer zunutze machen. Die wollen die Autos in Zukunft auch in Europa bauen. In Ungarn, hast du gesagt. Und da wart ihr auch für die Recherche. Was habt ihr dort recherchiert?
Also wir sind in Ungarn quer durchs Land gefahren und haben vor allen Dingen Baustellen gesehen. Und nicht kleine Baustellen, sondern das sind wirklich riesige Megabaustellen. Zum Beispiel waren wir in Szeged im Süden von Ungarn bei einer riesigen Baustelle, wo BYD, dieser extrem erfolgreiche E-Autobauer aus Shenzhen, aus China, gerade ein Werk baut. Wenn man da zum Tor kommt, ist es leider sehr schwierig, überhaupt was zu sehen. Also es sind einfach große Zäune drumherum und die Eingangstüren sind zum Beispiel mit Gesichtserkennung gesichert für die Bauarbeiter schon. Mhm. Man sieht Wohncontainer, wo auch viele chinesische Bauarbeiter untergebracht waren. Die haben wir auch gesehen und haben wir auch immer wieder versucht anzusprechen. Aber da sind wir nicht so viel weitergekommen. Aber wenn man sich dann von hinten dieser Baustelle nähert, also da sind wir dann über so einen Feldweg durch den Wald gefahren und irgendwann stand man auf so einer kleinen Anhöhe und konnte über diese gesamte Baustelle drüber schauen. Da hat man einfach gesehen, wie immens groß das ist. Also in dieser Fabrik alleine sollen ab Ende dieses Jahres schon 200.000 E-Autos pro Jahr fertiggestellt werden, die dann auf den europäischen Markt sollen.
Ende dieses Jahres schon. Also BYD, diese Marke, die kann man sich also merken. Vielleicht das neue BMW.
Tatsächlich wollen sie eine ganz andere Zielgruppe ansprechen als BMW zum Beispiel. Mhm. Sie wollen sehr günstige Autos auf den Markt bringen. Also das wurde jetzt gerade auch vorgestellt. In Deutschland wird es dann nicht unter 10.000 Euro kosten, wie es in China ist, sondern es wird zumindest zum Einstieg unter 20.000 Euro kosten.
Wieso baut China dieses Werk ausgerechnet in Ungarn?
Das ist eine total spannende Frage und man kann da einfach auch mal ein bisschen zurückschauen.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat seine Deutschlandreise in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. In Düsseldorf traf Xi Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Nordrhein-Westfalen ist mit 800 ansässigen chinesischen Firmen wichtiger Standort für China in Deutschland.
Vor gut 10 Jahren war zum Beispiel in Deutschland auch noch die Stimmung viel mehr so, dass man gesagt hat, wir mögen mehr chinesische Investitionen hier.
Am Nachmittag besuchte Präsident Xi den Duisburger Hafen. Denn dort gibt es eine ganz besonders enge Verbindung mit China. Seit 2011 verkehrt dreimal wöchentlich ein Zug zwischen der chinesischen Industriemetropole Chongqing und Duisburg. Eine neue Seidenstraße soll er sein.
Duisburg sollte damals die China City werden. Daraus ist letztendlich nicht so viel geworden. Es gab immer mehr Kritik an zum Beispiel der Menschenrechtssituation in China von deutscher Seite. Und dann hat sich China einfach weiter umgeschaut und bei Ungarn und Viktor Orban, da scheint China wirklich offene Türen gefunden zu haben.
Ja, Viktor Orban ist der ungarische Ministerpräsident.
Ja, genau. Und Ungarn ist ja ein total kleines Land, hat irgendwie 10 Millionen Einwohner, die Wirtschaftsleistung ist ungefähr so groß wie die von Berlin. Also das ist wirklich sehr überschaubar. Mhm. Und trotzdem, in den vergangenen Jahren sind durchschnittlich 34% der chinesischen Direktinvestitionen in die EU nach Ungarn geflossen. Und das haben wir uns dann genauer angeschaut und diese Investitionen oder die Unternehmen, die dort investiert haben, sind vor allem Unternehmen, die entweder E-Autos komplett bauen oder E-Auto-Batterien bauen.
Mhm.
Und da entsteht gerade so ein riesiger Hub von Unternehmen aus diesem Bereich und die siedeln sich dort an, um eben dann entweder andere Firmen zu beliefern oder aber dann tatsächlich die kompletten chinesischen E-Autos hier zusammenzubauen und dann auf den europäischen Markt zu drängen. Und vor allen Dingen von der Politik, muss man sehen, gibt es eine große Offenheit gegenüber diesen chinesischen Investitionen. Also man scheint sich in Ungarn von politischer Seite da große Vorteile zu versprechen.
Ja, welche denn eigentlich? Also was hat Ungarn von dieser Partnerschaft?
Was man sich in Ungarn jetzt von politischer Seite von den chinesischen Investments ganz konkret verspricht, das haben wir auch eine Expertin gefragt, und zwar die Agnes Sunoma, die ist Professorin an der Corvinus-Universität in Budapest.
I'm working on Chinese economic footprint in Central and Eastern Europe, in particular on Chinese companies' investment activities in countries such as, for instance, Hungary.
Tatsächlich fragt sie sich auch ein bisschen, wo die Vorteile für Ungarn liegen.
Well, we do not see them clearly yet, to be honest, and that is one of the reasons why many economists and political scientists are criticizing those investments, because most of these investments are connected with manufacturing activity, assembly activity, which means that the Hungarian added value is very low.
Sie sieht es ein bisschen so, dass die große Wertschöpfung in dem Fall bei den chinesischen Unternehmen bleibt, also BYD, was unter dem eigenen Markenname die Fahrzeuge dann nach Europa bringt, aber dass diese Tätigkeit des Zusammensetzens der einzelnen chinesischen Teile eine relativ geringe Wertschöpfung hat und damit auch nur relativ geringe Vorteile für Ungarn und für die ungarische Wirtschaft dadurch entstehen.
So I would say that as of now it is quite difficult to say how it is going to be beneficial from the Hungarian perspective.
Also das heißt, wenn die wirtschaftlichen Vorteile nicht so groß sind, dann muss es ja andere geben.
Naja, man kann auch sehen, dass es schon eine politische Nähe zwischen Viktor Orban und Xi Jinping gibt.
Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat in Budapest seine knapp fünftägige Europareise abgeschlossen. Bei einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban vereinbarten beide Länder eine umfassende strategische Partnerschaft.
Zum Beispiel war der Xi Jinping letztes Jahr auch in Ungarn zu Besuch. Und hat bei dieser Gelegenheit auch dafür geworben, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU noch enger werden. Was eigentlich ja ein bisschen abstrus erstmal klingt, weil wenn man sich die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU anschaut, dann sieht man, dass Ungarn und die EU immer weiter auseinanderdriften, dass es da immer mehr Konflikte gibt.
Ja, es gibt auch oft Kritik eben vor allen Dingen an Viktor Orban und an seiner Vorstellung von Demokratie immer wieder. Ne? Da kracht es immer wieder ein bisschen in der EU.
Die EU-Kommission hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern bestellt ist. Die Kommission sieht die Entwicklung bei den meisten der 27 EU-Staaten relativ positiv. Ausnahme ist erneut Ungarn.
Ganz genau. Und das ist auch wieder ein total spannendes Thema, wo man wieder die politische Verbindung zwischen Ungarn und China sieht. Zum Beispiel wurde Ungarn ja immer wieder Gelder von der EU eingefroren, in Fällen, wo es genau um diese Rechtsstaatsprinzipien ging und Reformen, die Ungarn nicht entsprechend umgesetzt hat, wie die EU das gerne gehabt hätte. Mhm. Und da gab es tatsächlich einen ganz konkreten Fall, wo die EU Ungarn Fördermittel von gut 1 Milliarde Euro gestrichen hat. Und dann konnte man sehen, dass fast parallel dazu Ungarn einen Kredit von chinesischen Staatsbanken für genau 1 Milliarde Euro bekommen hat. Die politische Nähe zwischen China und Ungarn, die sieht man auch immer wieder, wenn man sich das Abstimmungsverhalten Ungarns auf EU-Ebene anschaut. Zum Beispiel war das im März 2017, also schon echt lange her, da hat Ungarn ein gemeinsames Schreiben der EU blockiert, das die mutmaßliche Folter von inhaftierten Anwälten in China verurteilt. Dann 2019 wieder ganz ähnlich, Ungarn hat eine EU-Erklärung blockiert, wo es um das neue Sicherheitsgesetz von China für Hongkong ging. Das gleiche dann wieder 2021, da hat Ungarn wieder Veto eingelegt, da ging es wieder um Chinas Hongkong-Politik, die von der EU kritisiert wurde. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, wo man immer wieder gesehen hat, dass Ungarn die Interessen Chinas auch auf EU-Ebene verteidigt. Und zu China haben wir immer wieder ein gespaltenes Verhältnis, also mal wichtige Handelspartner, mal auch Rivale. Und wir waren auch hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr und da haben wir ein Exklusivinterview mit dem NATO-Generalsekretär, mit Mark Rutte, bekommen und ihn gefragt, ja, wie steht die NATO zu China? Und er hat ganz klar gesagt, China, das ist unser Gegner.
China clearly is an adversary and they are imposing an increasing threat. We are watching the build-up of the Chinese Navy, the military. They will have 1,000 nuclear warheads by 2030. So we clearly have to be mindful of their role in the world.
And China würde immer weiter militärisch aufrüsten. Wir müssen uns vor China in Acht nehmen.
Und jetzt hast du gesagt, also Ende 2025, da soll von diesem BYD-Werk in Ungarn, sollen schon die ersten Autos vom Band gehen. Und das sollen eben Hunderttausende E-Autos sein, die dann in Europa verkauft werden. Also für Deutschland insgesamt wirtschaftlich ist es jetzt vielleicht nicht so erfreulich, wenn unserem wichtigsten Industriezweig da der zukunftsfähige Rang abgelaufen wird. Aber aus Verbrauchersicht ist das doch eine gute Nachricht, oder?
Nicht nur aus Verbrauchersicht, auch aus Umweltsicht ist es sicherlich gut, wenn wir mehr günstige E-Autos auf dem Markt haben und da einfach ein härterer Wettbewerb auch in Europa entsteht.
Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für ein Elektroauto einer chinesischen Marke. Der Marktanteil an chinesischen E-Autos in der EU stieg innerhalb von 4 Jahren von 1,9 auf 14,1%.
Das Thema E-Mobilität und Umstieg, das ist ja ein Thema in Deutschland seit Jahrzehnten. Die Autoindustrie ist mit unser wichtigster Wirtschaftszweig. Und ja, da gibt es eben auch Vorwürfe an die Industrie, dass die das schlichtweg verschlafen haben. Gibt es jetzt überhaupt noch irgendeine Chance, das wieder einzuholen?
Ich frage mich ja immer, warum jetzt gerade in den letzten Monaten so erstaunt auf diese Nachrichten reagiert wird, Umsatz deutscher Autobauer in China bricht ein.
Ja.
Da muss man sich eigentlich wirklich nur diese Strategiepapiere der chinesischen Regierung anschauen. Also eigentlich war das völlig absehbar und da stand sogar schwarz auf weiß veröffentlicht, da China setzt alles auf eine Karte und die heißt E-Mobilität.
Mhm.
Und da frage ich mich ein bisschen, warum wir uns wundern, wenn wir sagen, hey, unsere Verbrenner, komischerweise will die in China jetzt niemand mehr kaufen. Ich glaube, um mit China gleichzuziehen, das ist wirklich schwierig.
Mhm.
Einfach weil es so viele chinesische Unternehmen gibt, die sich inzwischen auf diesem Markt tummeln.
Mhm.
Der Wettbewerb ist so groß und man sieht es auch, also die Innovation, also diese Autos, was die alles hatten. Wenn man dann abends nach Hause gefahren ist, konnte man hinten die Leinwand runterfahren lassen, den Beamer ausklappen und sich erstmal einen Kinofilm angucken. Natürlich mit Sprachsteuerung gestartet, während das Auto autonom über die Autobahn fährt. Die Innovation, die ist da in China. Und durch diesen extrem starken Wettbewerb, dem sicherlich viele der Unternehmen auch zu Opfer fallen werden, also es wird da bestimmt nicht in 5 Jahren noch so viele E-Auto-Hersteller geben, wie es heute gibt, aber die durchkommen, die überleben, die sind halt einfach so weit vorne, dass sich, glaube ich, alle europäischen und deutschen Hersteller extrem anstrengen müssen. Und vor allem in Bereichen wie der Batterietechnik, da ist es fast unmöglich, weil China da einfach so enteilt ist und quasi den gesamten und mit Abstand den größten Teil des Weltmarkts beherrscht und es einfach da keine Konkurrenz in Deutschland gibt.
Okay, also und das heißt, so wie das da geplant ist, eine eigene BYD-Fabrik in Ungarn und das ist dann auch legal und in Ordnung?
Das ist grundsätzlich erstmal total legal und in Ordnung. Aber man muss sagen, auch bei dieser BYD-Fabrik gibt es jetzt eine Untersuchung von der Europäischen Kommission, ob auch die Fabrik in Ungarn auf unzulässige Weise von China subventioniert wurde.
Was würdest du denn jetzt sagen, Benedikt, nach deiner Recherche? Sehen wir bald auf deutschen Straßen neben BMW und VW auch ganz selbstverständlich vielleicht die chinesische Automarke BYD?
Ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich denke, in Deutschland hat das Auto ja immer noch so einen besonderen Stellenwert. Klar gibt es viele Leute, die auf die Marke schauen, das Auto als Statussymbol. Aber es gibt einfach auch Leute, die ein möglichst günstiges, zuverlässiges Auto brauchen. Und wenn das dann noch einen super Komfort hat und eine gute Reichweite, günstig ist, gut für die Umwelt, hey, dann glaube ich, dass viele Leute sagen, ja, das spricht aber nichts gegen das chinesische Auto, was preislich wahrscheinlich einfach viel besser dasteht als die europäische oder die deutsche Alternative. Und bei unserer Reise nach Shenzhen, also so in diese Mega-Tech-Metropole Chinas, da haben wir an ganz vielen Ecken und Enden gesehen, dass China uns meilenweit voraus ist. Dass China jetzt die Dinge testet, die dann, wenn sie funktionieren, in einigen Jahren zu uns Einzug halten könnten. Also ich glaube, das sind wirklich jetzt spannende Zeiten. Und als wir in Ungarn waren, haben wir wirklich noch diese Baustellen gesehen, wo es für uns auch noch ein bisschen unvorstellbar war, dass da in wenigen Monaten, also Ende des Jahres, schon die ersten Autos vom Band rollen sollen und die ersten Batteriezellen gefertigt werden sollen. Aber, und das haben uns alle immer wieder bestätigt, das soll Ende 2025 starten. Und somit ist es jetzt eigentlich tatsächlich die spannende Zeit, wie gehen die europäischen, wie gehen die deutschen Autobauer damit um? Ja, und wie wird es in den nächsten Jahren bei uns hier aussehen?
Vielen Dank, der Benedikt.
Ich danke.
Den Film von Benedikt Nabben und seinen Kolleginnen und Kollegen von BR, RBB und SWR findet ihr in der ARD-Mediathek. Er heißt China und wir, ein riskantes Spiel. Darin geht es nicht nur um E-Autos. Zum Beispiel erzählt da auch ein deutscher Rapper, wie es ist, in der Metropole Shenzhen zu leben. Den Link legen wir euch in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Kaspar von Au. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frei und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder und dann geht's hier bei 11KM um die europäische Asylpolitik und den Zusammenhalt in der EU. Wir hören uns. Tschüss. Und für die Zwischenzeit gibt es noch einen Podcast-Tipp. Dr. Ketamin. In 4 Folgen beschäftigt sich die Serie mit mentaler Gesundheit und ganz konkret damit, ob das als Partydroge beliebte Ketamin gegen Depressionen helfen könnte. Host Yannick Hannebohn erzählt die Geschichte von einem Arzt, der mit dieser Substanz die Zukunft der Psychotherapie einläuten will. Könnte man damit vielleicht sogar das Gesundheitssystem entlasten? Dr. Ketamin findet ihr überall da, wo ihr gerade 11KM hört, im Feed von Das Wissen. Und den Link findet ihr nochmal bei uns in den Shownotes.